Tja, Leute, Doubleheader Race Week. Wir sind in Mexiko und Supermax, der ist gerade total am Aufdrehen. Der hat unfassbar viel aufgeholt auf die McLaren. Und ja, wir sind mitten im WM-Kampf. Es wird immer spannender. Und wir haben einen ganz tollen Schauplatz jetzt mit Mexiko im Grand Prix. Das wird auf jeden Fall interessant. Und deswegen sprechen wir da ein bisschen über Land und Leute. Aber natürlich um den WM-Kampf. Wir haben coole Statistiken für euch. Max, der Super Terminator, die Maschine, der ist absolut in Fahrt und ist in Mexiko auch traditionell sehr stark unterwegs. Genug Anlass, dass McLaren zittern sollte. Mal schauen, wie stark die aufdrehen. Gehen wir es durch, Dave. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und auf geht's.
Der Maxinator, mein Lieber, der ist zurück. Max Verstappen holt mit 7 Meilenstiefeln auf die beiden McLaren-Piloten und macht die WM auf jeden Fall nochmal so richtig, richtig spannend. Und jetzt geht's nach Mexiko, das ist eine Strecke, da ist Max Verstappen traditionell natürlich bärenstark. Ja. 5 Siege hat er insgesamt dort geholt, auch Red Bull mit 5 Siegen. Diese und viel mehr Zahlen, Daten, Fakten gibt's übrigens gleich noch im Track Guide. Ja. Aber das sei hier schon mal vorweggenommen. Auf jeden Fall läuft die Kombination aus Red Bull und Max Verstappen in der dünnen Höhenluft da in Mexiko statt. Auf jeden Fall wie geschmiert. Und das Momentum liegt ja ohnehin auf Seiten von Max Verstappen. Ja. Seit der Sommerpause hat er nämlich unfassbar aufgeholt. Ja. 119 von 133 möglichen Punkten hat er seit der Sommerpause geholt. Also 2 zweite Plätze, das waren die Punkte, die er verloren hat. Ansonsten Siege, 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 wohin das Auge schaut. Er hat in Baku gewonnen, hat in Italien gewonnen, jetzt in Austin gewonnen, im Sprint und im Grand Prix natürlich. Also wirklich, der maximiert, der Max, was es zu maximieren gibt. Ja. Und der Rückstand ist, ein Rückstand auf Oscar Piastri, der führt ja immer noch in der WM, der ist kleiner geworden. Vor der Sommerpause, haltet euch fest, 104 Punkte Rückstand, jetzt vor dem Mexiko Grand Prix nur noch 40 und wir haben noch 5 Rennwochenenden, also 5 Grand Prix, 2 Sprints noch on top, da ist noch eine ganze Menge zu holen. Über 140 Punkte gibt es noch zu holen, wenn mich nicht alles täuscht. Das wird nochmal richtig spannend, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja einige Strecken noch, die ihm da richtig gut liegen. Und also Brasilien, viele Szenarien Mexiko möglich. Und das, was wirklich, wirklich Spaß macht, und wir haben ja lange von den beiden McLaren im WM-Kampf nur geredet, aber dass jetzt Max Verstappen wirklich wieder eingreifen kann, das haben wir uns vor ein paar Rennen noch eher gewünscht, weil uns einfach die Spannung fehlt, und jetzt ist sie da und der Max, der kommt mit riesengroßen Schritten zugestürmt auf die beiden McLaren. Also ich persönlich freue mich sehr, sehr drüber, und die WM-Chancen sind jetzt wirklich nicht mehr nur theoretischer Natur. Der RB21 wird auch noch laufend konsequent weiterentwickelt von Red Bull, anders als bei McLaren. Die sind eigentlich dann in der Entwicklung schon mit nächstem Jahr drin und die können jetzt auch nicht mehr wirklich nachlegen, selbst wenn sie jetzt noch was triggern wollten. Also wenn was in der Pipeline wäre, dann kann ist noch nicht was kommen. Ist es aber nicht, und deswegen wird da in Upgrades nichts mehr gemacht werden und wird auch nichts mehr umgesetzt werden können. Ja, was man fairerweise aber auch sagen muss, es ist nicht nur der Max-Faktor, sondern natürlich auch, dass eben, wie jetzt schon besprochen, Red Bull mit den Updates dann auch ziemlich ins Schwarze getroffen hat. Das sieht man übrigens auch an Yuki Tsunoda. Der performt jetzt auch immer besser. Natürlich findet der bestimmt auch von Rennen zu Rennen besser rein, aber das ist schon auch was, was man eben bei beiden sieht. Beide Fahrer kommen besser zurecht. Bei Max Verstappen ist das Ganze natürlich deutlich spektakulärer. Aber der Yuki, der kämpft jetzt auch um Punkte, kann halbwegs mithalten, ist so fast schon auf Paris-Niveau hinten raus, dann zumindest der Paris 24, der hat dann auch nicht mehr rausholen können. Also ich würde nicht sagen, dass er auf dem Niveau ist, fahrerisch, aber so positionstechnisch ungefähr so das, was Paris ganz am Schluss noch abgerissen hat. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Und wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz anschauen, das Vergleichsjahr 24 letzte Saison, Piastri, der ist da ziemlich eingebrochen, und wir haben ja jetzt noch 5 Rennen vor uns. Piastri, wenn man da mal die letzten 5 Rennen aus dem letzten Jahr nimmt, der hat Position 8, Position 8, Position 7, Position 3, Position 10 belegt. Ja, also wahrlich nicht gut. Ein Podium, ansonsten zwar immer in den Punkten, aber sehr weit hinten in den Punkten. Damit wird es nicht klappen dieses Jahr in der Weltmeisterschaft, wenn er das nochmal dupliziert sozusagen. Und wenn man jetzt mal, und das hat ein User auf Reddit dann mal geschwind in sein ChatGPT eingegeben, sagt, was sehr passiert schön denn, wenn jetzt die gleichen Ergebnisse jetzt in den letzten 5 Rennen passieren wie letztes Jahr auch? Wer wird dann Weltmeister? Und momentan sieht es ja so aus, Piastri 346 Punkte, Platz 1, dahinter Lando Norris 332 Punkte, Platz 2, Max Verstappen mit 306 Punkten auf Platz 3. Wir haben, wie gesagt, noch 5 Grand Prix und 2 Sprints. Jetzt haben wir zwei Szenarien. Einmal Szenario A, genauso praktisch die durchschnittliche Punkteverteilung in den letzten fünf Rennen so wie 2024. Dann hätten wir am Ende der Saison einen Weltmeister, der heißt Lando Norris, ja, der hieße Lando Norris, und zwar mit 389 Punkten. Mhm. Dahinter dann Oscar Piastri mit 385 Punkten und Max Verstappen mit 375. Jetzt hat aber Max Verstappen natürlich einen extremen Run und es würde uns nicht mal wundern, wenn er jedes Rennen gewinnt. Aber jetzt gehen wir mal einfach nur davon aus, dass er nicht jedes Rennen gewinnt, sondern einfach nur eine Position besser im Schnitt abschneidet als in den letzten fünf Rennen letztes Jahr. Da war er durchschnittlich auf Position 3,8. Wenn man sagt, kommt auf Position 2,8 jetzt im Schnitt rein, dann wäre es so, Max Verstappen wäre Weltmeister mit 392 Punkten, dahinter dann mit 389 Lando Norris und Oscar Piastri dann 385. Bei den zwei wären wir in dem Szenario davon ausgegangen, dass sie praktisch wieder so abschneiden wie letztes Jahr. Also alles Hirngespinste momentan, spannende Projektionen, aber es zeigt auch, der liebe Max Verstappen, der muss nicht mal jedes Rennen gewinnen und könnte dann knapp Weltmeister werden. Schauen wir mal. Wenn sich die McLaren auch mal gegenseitig rauskegeln, dann wäre es sowieso nochmal eine andere Geschichte. Auch Max Verstappen kann ja sich selber ins Abseits schießen. Und das ist jetzt das, was es eigentlich wirklich spannend macht. Keiner von diesen Fahrern jetzt, von diesen drei, kann sich es eigentlich erlauben, so hart im Zweikampf zu gehen, dass er dann rausfliegt. Und das Lustige ist, Max Verstappen ist in einer ganz anderen Position, weil er jetzt nicht mehr verteidigt, sondern Jäger ist. Das heißt, auch der kann nicht so ultra resolut fahren, wie er es vielleicht in der Vergangenheit manchmal gemacht hat. Also das sind so gute Zutaten. Also ich freue mich unfassbar drauf.
Ich bin auch. Also ich hätte nicht erwartet, dass zu dem Zeitpunkt im Jahr noch so viel Spannung da drin ist im WM-Kampf. Und zum anderen macht mich das wirklich ein bisschen wuschig. Ja? Ich bin schon ganz kribbelig hier, wenn ich dran denke. Und die Rennen kommen ja jetzt zack, zack. Ne? Wir sind mitten in der Race Week, Freunde. Mexiko ist nur noch ein paar Tage weg. Dann ist eine kurze Pause, dann mit dem Brasilien Grand Prix. Und dann haben wir noch einen Tripleheader hinten raus. Ja? Also es kommt Schlag auf Schlag. Das wird jetzt unfassbar intensiv, glaube ich, diese Schlussphase. Egal, wie es ausgeht, es wird fantastisch. Ich freue mich mega drauf. Und ich habe noch eine Theorie für euch, warum vielleicht die Red Bull sich da nochmal so richtig reinknien dieses Jahr. Du hast es gerade schon angedeutet. McLaren hat sich ziemlich früh aus dem Entwicklungskampf verabschiedet. Nicht zuletzt, weil sie als amtierender Weltmeister auch die wenigste Zeit im Windkanal und mit den CFD-Simulationen und so weiter haben. Die mussten halt sehr früh eine harte Entscheidung treffen. Wo machen wir den Cut? Ab wann verlagern wir alle Ressourcen auf das nächste Jahr, um da auch möglichst gut reinzustarten? Sie haben sich dann relativ früh dafür entschieden, irgendwie die Entwicklung am aktuellen Auto zu beenden. Die anderen machen aber heiter weiter und holen auf. Also ich stelle mal hier wirklich fest, dass der McLaren und der Red Bull Stand jetzt mehr oder weniger gleichwertige Autos sind. Man kann nicht mehr davon sprechen, glaube ich, dass Red Bull da schwächer ist oder dass der McLaren irgendwie dominiert und da einen riesen Vorsprung hat. Es war zwischenzeitlich in der Saison mal so. Mittlerweile sehe ich das aber gar nicht mehr. Und warum das so ist, wie gesagt, jetzt kommt die wilde Theorie. Manch einer munkelt nämlich, dass Red Bull ganz absichtlich nochmal enorm viel reinwirft in diese Entwicklung in diesem Jahr, um den Titel zu holen, um den Fahrertitel zumindest zu holen, weil sie erwarten, dass sie ab dem nächsten Jahr deutlich hinterherfahren. Ja? Die Power Units, die eigens entwickelte mit ein bisschen Ford-Unterstützung, liefert Daten im Moment schon. Ja? Die laufen ja alle schon auf irgendwelchen Prüfständen und so weiter. Und die Daten, die der Motor da liefert, dieser Theorie zufolge sind wohl besorgniserregend, sodass man denkt, um jetzt den Max nicht zu verstimmen, werfen einfach alles drauf, entwickeln so viel, wie es geht und schauen, ob er den Titel vielleicht dieses Jahr nochmal holen kann, bevor wir dann wahrscheinlich eine mehrjährige Durchstrecke starten. Aber es gibt natürlich auch eine Gegentheorie dazu. Ich habe auch schon Gerüchte gelesen, dass der Red Bull Motor wohl sehr, sehr gut sein soll. Also diese Gerüchte widersprechen dann der Theorie von gerade eben. Am Ende des Tages, wir wissen es einfach nicht, ja. Red Bull hat sich dafür entschieden, jetzt eben nochmal wirklich einen rauszuhauen und neue Teile ans Auto zu bringen. Vielleicht wollten sie uns auch einfach nur einen schönen WM-Kampf bescheren hinten raus, wer weiß das schon. Aber bedenkt das auf jeden Fall mal, komplett unterschiedliche Strategien im Hintergrund, langfristige Strategien, die da ablaufen. All das spielt aber heute rein in die WM-Entscheidung 2025 und ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt. Ich bin richtig heiß drauf.
Ja, und das, was jetzt auch richtig Spaß macht, ist jetzt, wo es wirklich endgültig ultra spannend wird in der Weltmeisterschaft und auf diesen Dreikampf hinausläuft. Übrigens, George Russell ist auch noch theoretisch in der Lage, Weltmeister zu werden. Ja, schau mal, vielleicht macht er ja den Raikönnen am Ende und lacht dann als lachender Vierter sozusagen, das war ja episch. Aber
Verstappen macht doch schon den Raikönnen, dachte ich, und sprengt das McLaren-Duo nochmal.
Den doppelten Raikönnen, ja, ich weiß es nicht. Ja, aber was könnte es für einen schöneren Schauplatz geben als Mexiko? Denn Das ist eine der Strecken, wo wirklich die Fans am heißblütigsten sind. Also es ist wirklich toll, das zu sehen. Nicht nur irgendwie also die Strecke finde ich eigentlich auch ganz schön, aber die Fans, die haben so viel Herz dabei, die zelebrieren die Formel 1. Die würden sich sicherlich wünschen, dass Checo Pérez schon wieder mitfahren würde. Das ist dann 2026 erst der Fall. Aber so viel Leidenschaft und kochende Emotionen sieht man eigentlich sonst nur vielleicht in, Brasilien und in Italien. Klar hast du dann noch die Japaner, die auch extrem Formel 1 verrückt sind, und Großbritannien, ja, Briten, aber die haben alle, genau, und die haben alle aber so ein bisschen niedere Temperatur. Die laufen da nicht ganz so auf Hochtouren. Ja, und das ist noch nicht alles, denn das Rennen, das fällt ja immer zusammen mit einem kulturellen Hochevent,
total,
das auch extrem Spaß macht und auch fürs Auge sehr, sehr viel bietet.
Naja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, ne, ihr wisst ja, die Strecke in Mexiko hat dann hinten raus dieses, ja, Baseballstadion eigentlich, was dann für das Rennen immer umgebaut wird. Da führt dann der letzte Sektor durch und da kocht die Atmosphäre ja förmlich über, ja. Es ist auch übrigens, und ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es ist das einzige Rennen im Formel-1-Kalender, wo die Siegerehrung dann nicht da entlang der Stadtzielgeraden stattfindet, sondern eben hinten raus sozusagen aus dem Fahrerlager mitten in dieses Stadion rein. Also, boah, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
Die Stimmung, in Las Vegas gibt es diesen komischen Umweg nochmal, dass sie vor den...
Ja,
aber das zählt nicht.
Das ist ja lächerlich.
Ja, das ist ganz
aber
komisch.
Die Siegerehrung ist ja dann auf der Stadtzielgeraden.
Ja, genau.
Ja. Sogar, ne? Also richtig drauf.
Genau.
Das in Mexiko. Das ist absolut einmalig und es gibt halt dann auch, und das finde ich besonders charmant, rund um den Grand Prix ja immer viele Aktionen, die dann, dieser Weltöffentlichkeit, die dann eben zuschaut, die mexikanische Kultur ein bisschen näher bringen. Wir sehen da immer wieder diese ganzen, echten und falschen Wrestler mit ihren Gummimasken, da immer alles knallbunt. Es ist generell alles knallbunt in Mexiko immer. Also die geben da richtig Gas, was Farbe angeht. Und du hast es gerade schon angedeutet, das kulturelle Ereignis, das du gemeint hast, ist natürlich der Dia de los Muertos. Ist im Prinzip wie alle Heiligen bei uns, nur eine ganze Ecke fröhlicher zum einen und natürlich bunter. Alles ist bunt in Mexiko. Und die Vorbereitungen auf dieses Ereignis, die laufen dann schon immer mitten im Oktober, also ja, Mitte Oktober bis November, dann geht's da schon richtig rund. Und die feiern dann auch, glaube ich, 2 Tage lang. Ne? 1. und 2. November wird da immer richtig reingehauen. Und das ist halt nicht so, wie man das bei uns kennt. Ja, irgendwie christliche Tradition, gehst da mal zum Friedhof, zündest eine Kerze an und betest eine Runde vor dich hin, vielleicht, wenn du es da irgendwie mit Gott hast. Die zelebrieren richtig, die bereiten da kulinarische Köstlichkeiten hin, legen das an Gräber. Der Glaube ist ja dahinter, dass dann die Toten besucht werden oder zu Besuch eben kommen und alle gemeinsam nochmal schön feiern, eine gute Zeit haben. Finde ich überaus positiv und richtig schön. Das kommt auf jeden Fall immer ganz gut rüber, dann auch im Rahmen eben eines Formel-1-Rennens. Da kann man ein bisschen was lernen, sich ein bisschen mal inspirieren lassen vielleicht von anderer Kultur. Und das finde ich sehr, sehr charmant in Mexiko. Aber nicht nur das, die Mexikaner machen auch noch verdammt gutes Essen, mein Lieber.
Tja, ja, also für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuschauen übrigens, Dia de los Muertos, der ist auch in vielen Filmen eingebettet und da könnt ihr auch nochmal ein gutes Bild machen, zum Beispiel bei James Bond Spectre am Anfang gibt es eine tolle Szene oder halt von Pixar, den Kinofilm Coco, der komplett auf diese Optik liegt. Sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr ausdrucksstark, also da freue ich mich schon wieder drauf. Das ist immer so ein optisches Highlight und wie gesagt, das Essen. Wir haben ja, vor 2 Jahren habe ich, glaube ich, dann ein bisschen damit aufgehört, aber vielen Grand Prix dann sozusagen was gekocht, ja. Also ich habe zumindest was gekocht und was dann landestypisch war. Und bei Mexiko tatsächlich noch nicht. Ich habe es mir jetzt für dieses Jahr tatsächlich überlegt, ob ich es machen soll, wird aber ein bisschen
Burritos.
Ich werde nämlich da in einem Hotelzimmer sein und mich vor einem Marathon erholen. Und dann, kann ich ja immer noch den Lieferdienst sozusagen bemühen, ja. Habe ich bisher auch immer so gehalten. Habe ein bisschen gecheatet, muss ich sagen. Ich habe mir meistens, ich glaube vorletztes Jahr habe ich mir eine Pizza Mexiko bestellt. Das ist nicht so typisch mexikanisch. Und letztes Jahr war, glaube ich, tatsächlich beim Mexikaner. Dieses Jahr hätte ich auch sehr, sehr Lust drauf.
Pro-Tipp, mein Lieber, ist am Abend vorher was Mexikanisches mit ganz viel Bohnen, dann hast du beim Marathon noch einen Turboantrieb
hinten raus. Ja, ich hatte schon mal eine ähnliche Situation. Das klingt auf dem Papier ganz gut, ist aber sehr unangenehm in der Praxis. Ja, schauen wir mal. Also,
unangenehm ist übrigens noch unser letztes Thema.
Ja.
Wenn wir da mal eine Überleitung finden wollen.
Carlos Sainz. Der wird sich nicht so freuen, Dave.
Nee, der hat sich noch eine Strafe eingefangen tatsächlich. Und zwar am vergangenen Wochenende in Austin. Man muss ja festhalten, Carlos Sainz war wirklich im Aufschwung die letzten Wochen. Da lief es sehr, sehr gut. Podium in Baku, sensationell. Auch jetzt in Austin im Sprint war er auf Platz 3. Hat auch da natürlich profitiert von dem ganzen Chaos. Wir haben es in den Highlights besprochen, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt oder die Folge gehört habt. Springt da mal eins zurück. Ja, das lief auch sehr gut für ihn. Im Rennen dann allerdings weniger. Er hat erst ein tolles Manöver gegen Olli Berman gezeigt. Hinten raus in dieser technischen Sektion, da wo es ganz eng zugeht, hat er den Youngster wirklich übertölpelt. Und das wollte er dann mit dem zweiten Youngster auch machen. Und eigentlich, ja, 1:1 Kopie des Manövers, ja, wollte er dann gegen Kimi Antonelli fahren. Der war da aber nicht so kooperativ oder hat ihn einfach nicht gesehen. Oder, und das ist meine Einschätzung, Carlos Sainz war einfach weiter weg von Antonelli als vorher noch bei Olli Berman. Lirum Larum, Carlos Sainz hat den jungen Antonelli da abgeräumt, hat ihn da in den Dreher versetzt, das war nicht schön, musste sein eigenes Auto dann kurz darauf abstellen, es war kaputt, Rennen beendet, DNF, und on top wurde er noch dafür bestraft, ja, Causing a Collision, das sehen die Kommissare immer nicht gern, er hat dem Antonelli auch das Rennen ruiniert damit und er hat im Prinzip eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen, die konnte er dann natürlich aber nicht mehr im Rennen ja abfeiern sozusagen, sein Rennen war ja gelaufen. In diesem Fall wird eine Strafe öfter auch mal umgewandelt. So auch jetzt 5 Plätze zurück muss er. 5 Platz Grid-Strafe für Mexiko. Das ist ein bisschen schade. Im letzten Jahr hat er nämlich Mexiko noch gewonnen, als damals noch Ferrari-Pilot. Ja. Dieses Jahr wird es noch ein bisschen schwerer. Er sitzt im Williams, hat nicht das beste Auto. Und ja, wie gesagt, muss das Rennen 5 Plätze weiter hinten dann angehen, als er sich dann noch qualifiziert. Mal schauen, vielleicht kann er eine tolle Aufholjagd zeigen. Vielleicht beherzigt er den Tipp mit mexikanischem Essen vorher und Turbo hinten raus. Mal gucken.
Schauen wir mal. Dann widmen wir uns doch dem Track Guide, Dave. Ja? Also, bevor wir genauer auf die Strecke eingehen, selber vielleicht noch ein paar wichtige Dinge, die es zu wissen gibt. Und zwar die Motorleistung, die ist geringer als sonst, aber nicht, weil es irgendwelche Regeln gibt oder weil irgendwas kaputt ist, sondern weil die Höhenluft in Mexiko, die Strecke liegt relativ weit über dem Meeresspiegel, ziemlich
über
dünn
2000
ist.
Meter, ne?
Ja, und das läuft dann tatsächlich so ein bisschen wie, wenn ihr es nicht gewohnt sein solltet und dann plötzlich in Höhenluft kommt, dann wird man nämlich schneller müde, man kann sich nicht mehr ganz so stark, man ist nicht mehr so leistungsstark, ja, und das geht den Motoren dann ganz genauso. Also, das ist so ein bisschen eine Hypothek und trotz der vielen langen Geraden, die es dort gibt, ihr seht es ja hier auch eingeblendet, die Strecke ist schon ziemlich Highspeed dann insgesamt, fahren die Teams mit maximalem Abtrieb, ebenfalls eben wegen dieser dünnen Höhenluft, da muss man physikalisch einfach ein bisschen anders drauf reagieren. Es gibt einige harte Bremszonen und gute Überholmöglichkeiten, das seht ihr ja hier auch. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, war in den letzten Jahren nicht super viel Rennaction angesagt und es rennen öfters mal eine Prozession an. Was ich mich noch so erinnern kann, ist, dass es auch öfters mal so Untersuchungen gab, wenn jemand versucht hat, ein bisschen verzweifelt zu überholen und dann jemanden reingekracht ist. Track Limits sind auch ein Thema. Ja, also. Aber schauen wir jetzt mal auf die harten Zahlen und Fakten, ja. Dave.
Ich habe eine Zahl. 2310 Meter über normal Null liegt nämlich Mexico City. Mhm. Das habe ich jetzt gerade nochmal schnell nachgeschlagen. Das ist die Höhenluft. Das könnt ihr euch vorstellen, als wärt ihr hier oben auf der Zugspitze und würdet versuchen, da mal einen Marathon zu rennen. Kannst du ja demnächst mal machen. Glaub, da keuchst du noch ein bisschen mehr als sonst eh schon,
ja,
oder?
Das glaube ich auch. Ja, das ist ziemlich genau 2 Kilometer kürzer sozusagen als die Strecke. Die ist nämlich 4,304 Kilometer lang. 71 Runden werden dementsprechend gefahren. Also es ist für eine Formel-1-Strecke gar nicht mal so lang. Renndistanz ergibt sich daraus von 305,584 Kilometern. Rundenrekord 1:17.774 aus 2021. Aufgestellt von Valtteri Bottas. 17 Kurven, 7 links, 10 rechts. 2 DRS-Zonen seht ihr hier auch eingezeichnet. Und ja, der erste Grand Prix wurde tatsächlich schon 1963 gefahren. Es gab 24 Formel-1-Rennen bisher. Also es ist lang nicht immer im Kalender gewesen, der Kurs. Aber eine, kann man schon mit Fug und Recht sagen, der legendären Strecken. Ja, Dave, und dann sagen wir uns mal, was sind die Rekordfahrer und Teams auf dieser Strecke?
Ja, das haben wir ja schon gehabt. Also Max Verstappen 5-mal gewonnen, Red Bull ebenfalls 5-mal. Das sind die Rekordhalter in dieser Statistik. Carlos Sainz hat letztes Jahr gewonnen, ich habe es auch gerade schon erwähnt. War ein cooles Rennen, war ein emotionaler Sieg. Ich erinnere mich, das hat nochmal richtig Spaß gemacht. Er wollte unbedingt noch einen Sieg mit Ferrari feiern. Hat es dann ausgerechnet in Mexiko geschafft, wo man ja auch Spanisch spricht. Ja, Carlos Sainz ist Spanier, das hat richtig gut zusammengepasst. Schönes Ding, schauen wir mal, wer es dieses Jahr macht. Ich glaube, im Sinne der WM wünschen wir uns jetzt, na, vielleicht zu ausgerechneten Carlos Sainz, wer weiß, mal gucken. Ferrari-Sieg wäre schön, vielleicht für Lewis Hamilton, wenn er endlich mal ein Podium holt.
Schauen wir mal.
Let's see. Reifen. Wir müssen über Reifen sprechen, denn Pirelli zieht mal wieder diese Karte und überspringt eine Mischung. Wir haben diesmal dabei den C2 als harten Reifen. Das ist die zweithärteste Garnitur. C4 und C5 dann auf der Medium- und weichen Seite. Man muss ehrlich sagen, in Austin hat es nichts gebracht. Da sind auch alle mit einem Stopp durchgefahren. Und zwar mit Medium und Soft, ja. Überwiegend der harte Reifen fand da überhaupt keine Beachtung. Ich fürchte, das wird diesmal ähnlich sein, denn der Reifenverschleiß auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez ist ja gering, relativ gering. Bremsverschleiß ist einigermaßen hoch. Wir haben zwei harte Bremspunkte auf jeden Fall, 2,5 vielleicht. Und wir haben eine lustige DRS-Zone, beziehungsweise wir haben zwei insgesamt, aber die eine, da ist der Messpunkt der DRS-Zone, ist am Ende dieser Stadionsektion. Und die DRS-Zone zieht sich aber beinahe die ganze Stadtziehgerade entlang. Die ist ohnehin schon ewig lang und da kann man dann ganz lange auch den Heckflügel aufmachen. Aber die geht dann noch drüber hinaus. Es gibt dann eine Rechts-Links-Rechts-Kombination und ein kleines Stück Gerade. Auch da darf man den Flügel noch aufmachen. Wenn man am Ende der Stadionsektion, also eigentlich eine halbe Runde vorher da, nah genug am Vordermann dran war. Spannende Geschichte. Ich bin gespannt, ob es irgendwas nutzt in Richtung Action-Überholmanöver. Ich glaube, strategisch dürfen wir nicht allzu viel erwarten. Wenn es denn nicht Chaos gibt und Safety Cars, dann wird es, glaube ich, ein lupenreiner Einstopper wieder. Mal gucken. Verraten Sie doch mal, wann wir einschalten müssen. Es ist ähnlich wie in den USA auch eher eine Abendsensation hier für uns Europäer, oder?
Ja, so sieht's aus. Freitag, den 24. ist das erste freie Training um 20.30 Uhr. Dann das zweite freie Training ist dann um 0 Uhr. Und am Samstag geht's weiter um 19.30 Uhr mit dem dritten freien Training. Die Qualifikation dann um 23 Uhr am Samstag. Und der Grand Prix könnt ihr euch ganz leicht merken, genauso wie jetzt eben in Texas am vergangenen Wochenende. Um 21 Uhr geht's los. Also praktisch Primetime, das glaube ich, kriegen wir alle gut hin und da, wie gesagt, freue ich mich schon sehr drauf und ich hoffe, dass es actionreicher wird als die letzten Jahre. Spannend wird es so oder so, wie gesagt, Ausgangsposition McLaren gejagt von den von Verstappen und keiner kann sich einen Fehler erlauben. Also es sind nur noch 5 Rennen und dann schauen wir mal, wie es ausgeht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Hoffnungen und Wünsche sind und was ihr glaubt, was dann passieren wird an dem Wochenende, wen ihr stark seht, wen ihr schwächer seht und denkt dran, kurz vor Wochenende kommt dann unsere Preview, wo wir dann auch nochmal unsere Tipps sozusagen geben, wer auf dem Podium landet und wo wir nochmal alles einschätzen, plus die neuesten News euch präsentieren, also das wird auf jeden Fall ganz toll.
Ich bin schon ganz wuschig und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, worauf ich mich mehr freue, auf den WM-Kampf oder darauf, dass ich mir unbedingt am Wochenende irgendwas Mexikanisches zu essen besorgen muss.
Es wird eine tolle Kombi.
Mehr Formel 1 ist mir gut. Bis zur nächsten Episode. Viel Spaß. Ahoi.